Lukas 1, wir sind noch immer bei der Ankündigung des Engels von der Geburt Jesu. Und heute ist eine Bibelstunde, wo wir wirklich denken müssen, was interessant wird, weil mit meinem absoluten Schlafmangel von letzter Woche, gucken wir mal, wie das geht. Wir werden heute über tiefe Dinge reden eigentlich. Wir haben letztes Mal begonnen, darüber zu reden, wer Jesus ist. Und wir haben darüber gesprochen, dass er der Messias ist, dass er der König ist, der herrscht über sein Reich. Und heute werden wir weiterschauen. Lass uns beten zu Beginn. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und ich bitte dich, Gott, dass du uns Konzentration schenkst, ja, dass wir wirklich diese Tiefe auch ergreifen können. Wer du bist und was du bist, und wir werden dich nie völlig verstehen können, aber wir wünschen uns, dass wir ein bisschen mehr verstehen, wer du bist. Unser Herr, hilf uns in unserer Schwachheit, mit unseren kleinen Hirnen dort, wo wir müde sind. Ich bin müde heute Morgen. Aber Herr, es ist wunderbar, mit dir Gemeinschaft zu haben und dich zu kennen. Und so segne unsere Zeit jetzt in deinem Namen. Amen. Wir lesen nochmal ab Vers 30. Der Engel sprach zu ihr, das heißt zu Maria: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und seines Königtums wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie wird es zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Maria, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Und dies ist der 6. Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Wir haben Jesus als den König gesehen, den Herrscher, der ein ewiges Reich aufrichtet. Heute sehen wir uns Jesus an als den Sohn Gottes. Ihr Eltern, ihr kennt es, eure Kinder sehen euch ähnlich, zumindest einen von euch beiden. Manchmal kann man so Kids ansehen und sagen: Hey, der ist hier wie aus dem Gesicht geschnitten. War witzig, wir haben gestern Bildershow gesehen von einem kleinen Mark. Ich finde, das sieht seiner Mama total ähnlich. Und als Jesus sich als der Sohn Gottes bezeichnet hat, im jüdischen Denken war das völlig klar: Wenn Jesus der Sohn Gottes ist, dann macht er sich selbst zu Gott. Dann teilt er die Natur seines himmlischen Vaters. So wie wir Kinder unseren Eltern ähnlich sehen, im jüdischen Denken war das ganz klar. Als Sohn Gottes ist er Gott. Er teilt seine Natur. Und den Juden war das völlig klar, dass Jesus es für sich beansprucht hat, Gott zu sein. Also Gott seinen Vater nannte. Schlagt mit mir auf das Johannesevangelium, Kapitel 5. Wir werden heute ein paar verschiedene Bibelstellen ansehen. Johannes 5, ab Vers 18. Das ist so eine Stelle, wo wir das ganz klar sehen. Oder beginnen wir im Vers 17. Er, das heißt Jesus, antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Er nennt Gott seinen Vater. Vers 18: Darum suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so Gott selbst gleich machte. oder sich selbst Gott gleich machte. Und dann legt sich Jesus mit ihnen gleich nochmals an und er legt noch eins nach. Und er sagt im Vers 19, was der Vater tut, tut ebenso der Sohn. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet auch niemanden, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn übergeben. Damit alle den Sohn ehren, so wie sie den Vater ehren, wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Also, Jesus der Sohn, er vollbringt die Werke, die Gott der Vater vollbringt. Er der Sohn ist der, der Menschen auferweckt, der ewiges Leben gibt. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus hat es an seiner Person festgemacht. Er hat Gottes ewiges Leben in sich wie der Vater. Er teilt die Natur des Vaters. Er ist Gott. Und Gott, der Sohn, wird die Welt richten, er wird die Dämonen richten, er wird uns Menschen richten. Und das heißt ja, alle sollen den Sohn ehren, wie sie den Vater verehren. Denn wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wichtige Wahrheit, du kannst Gott nicht gefallen, ohne Jesus als Gott zu ehren. So viele Menschen, so viele Religionen sträuben sich dagegen. Die sind bereit, Jesus einen Propheten zu nennen, vielleicht sogar einen guten Propheten oder einen guten Lehrer, einen guten Meister. Aber sie sind nicht bereit, ihre Knie zu beugen vor Jesus als Gott. Aber Jesus und Gott in der Bibel, im Alten Testament wie im Neuen Testament, macht es ganz klar, dass Jesus Gott ist. Und das mag dir nicht schmecken, aber du kannst nicht sagen, die Bibel lehrt es nicht, weil die Bibel lehrt es ganz klar. Jesus hat gesagt, ich und der Vater sind eins. In Johannes 10 hat er wieder diese Konfrontation mit den Juden. Und da heißt es, da hoben die Juden wieder Steine auf, dass sie ihn steinigen, wollen ihn hinrichten wegen Gotteslästerung. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich von meinem Vater gezeigt. Für welches Werk unter ihnen steinigt ihr mich? Die Juden antworteten ihm, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung. Und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Die Juden haben das verstanden, dass Jesus das für sich beansprucht hat, dass er Gott ist, der Mensch geworden ist. Kolosserbrief Kapitel 2 lesen wir, dass in ihm die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig in einem menschlichen Leib wohnt. Das gesamte Wesen Gottes, alles was Gott ist, wohnt in Jesus Christus. Er war gleichzeitig vollkommen Mensch und vollkommen Gott. Und das ist, was Jesus für sich beansprucht hat. Da gibt es keinen Zweifel darüber. Und so, wenn du Jesus nur einen guten Lehrer nennst oder einen großen Meister oder einen tollen Propheten, dann musst du mit diesen Aussagen ringen hier von Jesus selbst, musst damit klarkommen. Es sei denn, du bist gewillt zu sagen, dass dein Prophet oder dein guter Lehrer ein Lügner ist. Aber das wäre natürlich ein Widerspruch, denn wenn er ein Lügner ist, dann wäre er kein guter Prophet und kein guter Lehrer. Und so ist es wichtig, mit Jesus ins Reine zu kommen. Es ist wichtig, dass es klar ist, wer Jesus ist. Denn hört, was Gottes Wort uns sagt. In Philipper 2 heißt es, jedes Geschöpf wird eines Tages vor Jesus die Knie beugen, die himmlischen und die irdischen und die unterirdischen, haben letzte Woche drüber gesprochen. Alle werden sich beugen vor Jesus. Und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und das ist wieder ein Titel für Gott. Zur Ehre Gottes, des Vaters. Der Apostel Johannes schreibt uns im ersten Johannesbrief, jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Weil er ist das Leben. Also du kannst nicht so einfach, so leichtfertig an dem Sohn vorbeigehen oder ihn ignorieren. Ist absolut essentiell für ewiges Leben, für den Himmel, um Gemeinschaft mit Gott zu erfahren. Es ist wichtig, wenn du mit dieser Person von Jesus noch nicht im Reinen bist, dann lass nicht locker, darum zu ringen, ihn zu erkennen. Es ist wert, dran zu bleiben. Und Gott offenbart sich uns als ein Gott, aber ein dreieiniger Gott. Wenn ich mit meinen lieben muslimischen Freunden über Glaubensdinge spreche, ist das oft ein Punkt, wo sie sagen, ach, weil sie irgendwie fälschlicherweise denken, dass wir Christen an mehrere Götter glauben, wenn wir von einem dreieinigen Gott sprechen, aber das stimmt nicht. Die Bibel sagt uns ganz klar, Gott offenbart sich uns ganz klar als ein Gott. Und Gottes Wort, die Bibel, sagt uns ganz klar, dass es nur einen Gott gibt, einen einzigen. Zum Beispiel 5. Mose, Kapitel 6. In diesem großen Glaubensbekenntnis von Israel heißt es, höre Israel, der Herr, Jahwe ist unser Gott, der Herr allein. 5. Mose 4. Der Herr, wie der Jahwe, ist der alleinige Gott, außer ihm gibt es sonst keinen. Also Alte Testament ist völlig klar. Ein Beispiel aus dem Neuen Testament, Jakobus 2, Vers 19. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht. Das ist, was Gottes Wort sagt. Es gibt einen Gott, nur einen. Aber dieser eine Gott offenbart sich uns als eine Mehrheit, interessanterweise. Abgefahren, ne? Ein Gott, der sich uns als Mehrheit offenbart, und zwar in Pluralform, schon im ersten Vers der Bibel, im ersten Vers der Tora, im Alten Testament. Ihr kennt den alle, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Dieses Wort für Gott in diesem Vers ist ein Pluralwort, das Wort Elohim. El ist das Wort für Gott und Elohim ist ein Pluralwort. Und Gott verwendet Pronomen im Plural, wenn er über sich selbst spricht. 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Was ist jetzt los? Wir haben den einen Gott, der sagt uns ganz klar, ist er irgendwie verwirrt? Lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Da ist was da, da ist eine Pluralität, könnten wir sagen, in dem einen Gott. Und wenn wir die Bibel genau lesen, dann sehen wir noch mehr. Gott offenbart sich uns als Vater und dass er einen Sohn hat. Das ist nicht nur neutestamentliche Lehre, das beginnt schon im Alten Testament. In den Sprüchen, Kapitel 30, Vers 4, habe ich erst letzte Woche gelesen in meiner stillen Zeit. Da heißt es, wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Ist offensichtlich, dass Gott es war. Und dann heißt es weiter, was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Jesaja 9, auch eine Stelle, die ihr alle kennt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Also wir haben einen Sohn, der Gott ist und der eins ist mit dem Vater. Und es geht dann weiter, starker Gott, Vater der Ewigkeit. Er ist Gott, er ist eins mit dem Vater. Und im Neuen Testament ist es natürlich ganz offensichtlich, haben wir schon gelesen. Jesus hat es für sich beansprucht. Wir könnten auch an viele Stellen denken, Johannes 1,1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dann im Vers 14 und das Wort wurde Fleisch, das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Wir haben Gott, der Mensch wurde. Die Bibel nennt auch den Heiligen Geist Gott. Zum Beispiel Apostelgeschichte 5, Verse 3 und 4. Aber das ist nicht unser Fokus heute Morgen, da werden wir nicht näher drauf eingehen. Aber wir wollen drüber reden, dass Jesus Gott ist. Und wir wollen drüber reden, dass der eine Gott der Bibel sich uns als ein, dreieiniger Gott offenbart. Hier ist eine Definition für die Theologen unter euch. Und wir sind alle Theologen, oder? Sobald wir über Gott nachdenken und ihn kennenlernen wollen. Definition von Dreieinigkeit. In dem einen Wesen Gott existieren drei unterscheidbare, gleichwertige, ewige Personen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Die Lehre der Dreieinigkeit Gottes bekennt erstens den Monotheismus. Es gibt nur einen Gott. Das zweite Fundament ist, dass es drei unterscheidbare göttliche Personen gibt. Und die dritte Wahrheit ist, dass diese Personen gleichwertig und, wenn wir so sagen wollen, gleich ewig sind. Also nochmal die Definition. Es gibt in dem einen Wesen Gott drei unterscheidbare, gleichwertige, ewige Personen. Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. In dem einen Wesen Gottes. Wesen Gottes ist das, was Gott zu Gott macht. Das ist die Substanz von Gott. Das ist das, was jemand ist. In dem einen Wesen Gott gibt es drei unterscheidbare Personen. Die Personen ist, wer jemand ist. Also wenn wir von der Dreieinigkeit sprechen, könnten wir sagen, wir sprechen von einem Was, dem Wesen Gottes, und von drei Wers, den drei göttlichen Personen. Alles klar soweit? Wir müssen ein bisschen denken heute. Das sind tiefe Dinge. Und diese drei Personen, diese drei Wers sind gleichwertig und gleich ewig. Das heißt, der Vater ist ewig der Vater gewesen. Und der Sohn ist ewig der Sohn gewesen. Und die haben ewig eine Beziehung miteinander gehabt. Und diese Beziehung war immer da. Sie sind gleich ewig. Das heißt, der Vater war weder vor dem Sohn da, noch der Sohn vor dem Vater. Noch hat der Vater den Sohn geschaffen. Nein, alle drei Personen dieses göttlichen Wesens sind ewig. Und sie haben ewig Beziehung miteinander gehabt in der einen Gottheit. Versteht ihr? Alles klar? Ja? Cool, ich verstehe es nämlich nicht, vielleicht kannst du mir es nachher erklären. Ich verstehe es nicht, ich kann Dreieinigkeit nicht verstehen. Ein Gott in drei unterscheidbaren Personen, wie kann das sein? Ist für mein kleines Hirn zu groß. Wir können uns Bilder vorstellen und es gibt Illustrationen, die das beschreiben, Dreieinigkeit. Die eine Substanz Wasser gibt es in drei unterscheidbaren Formen, als Flüssigkeit, als Eis, als Wasserdampf. Ein Ei existiert als Eidotter und Eiweiß und Eischale, und alle dieser drei Dinge teilen dieselbe Natur Ei. Es gibt interessanterweise viele Dreieinigkeiten in Gottes Schöpfung. Aber können diese Bilder Gottes Dreieinigkeit wirklich beschreiben? Nicht wirklich, ja. Nicht wirklich. Und ich kann es intellektuell nicht wirklich verstehen. Übersteigt meine Vorstellungskraft. Aber wisst ihr was? Das ist völlig okay. Weil wenn du deinen Gott völlig verstehen kannst, dann hast du ihn selber geschnitzt. Dann ist er nicht Gott. Mein Gott ist viel größer. Mein Gott ist der unendliche, ewige Gott. Und allein wenn ich an Ewigkeit denke, das ist schon was, was ich mir nicht wirklich vorstellen kann. Ich habe Mathematik gehabt auf der Uni und in der Schule. Ich meine, da arbeitet man mit Unendlichkeit als Größe und irgendwie klappt es schon, aber es ist sehr abstrakt, oder? Was ist Ewigkeit? Schwer sich das vorzustellen. Und ich kann verstehen, was Gott uns über sich selbst offenbart, und das macht Sinn für mich. Das meiste in der Bibel ist überhaupt nicht schwer zu verstehen. Es ist eher das umzusetzen, was die Herausforderung ist. Aber ich kann ihn und sein Wirken nicht völlig verstehen. Ich glaube, das ist unmöglich. Ich kann den unendlichen Gott nicht völlig ergreifen. Und das beruhigt mich eigentlich. Wenn ich die Bibel lese, kann ich verstehen, dass Gott die Welt geschaffen hat, zum Beispiel. Dass Gott einfach durch sein Wort alles, was existiert, in Existenz gesprochen hat. Aber ich kann nicht wirklich kapieren, wie das passiert ist. Schwer vorstellbar. Wenn ich die Bibel lese, kann ich verstehen, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wird. Und darauf werden wir auch noch kommen heute. Aber ich kann nicht verstehen, wie. Wenn ich die Bibel lese, kann ich verstehen, dass meine Schuld vor 2000 Jahren auf Jesus gelegt wurde, bevor ich die Sünden überhaupt begangen habe. Und dass sie Jesus zugerechnet wurden am Kreuz. Aber ich kann nicht wirklich verstehen, wie das geschehen kann. Ich kann verstehen, dass mein Vertrauen auf das, was Jesus für mich getan hat, mich rettet und mir ewiges Leben bringt in Gemeinschaft mit Gott. Aber ich kann nicht genau verstehen, wie das genau funktioniert. Ich kann verstehen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und das ist eine der bestbezeugten Tatsachen in der ganzen Geschichte. Wir haben über 500 Augenzeugen, die das bezeugen. Aber ich kann nicht genau verstehen, wie Auferstehung funktioniert. Ist okay. Wir haben allen Grund, an Gott zu glauben. Zu glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und mal sehen, vielleicht schieben wir das nächste Woche ein, unterhalten uns darüber. Warum glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist? Warum ist es vernünftig, das zu glauben? Also ich glaube, es gibt genug Grund. Gott gibt uns genug Grund zu glauben. Und es ist vernünftig zu glauben, aber Gott lädt uns nicht ein, ihn zu verstehen. Sondern Gott lädt uns ein, ihm zu glauben. Wir sind nicht gerettet durch Verstehen. Wir sind gerettet durch Glauben an Jesus Christus, durch Vertrauen auf ihn allein und das, was er für uns getan hat. Und Gott ist nicht irgendwie ein theoretisches Konzept, was verstanden werden will, sondern Gott ist eine lebendige Person, die Beziehung haben will mit dir. Eine Person, die möchte, dass du ihr nachfolgst. Darum geht es eigentlich. Rauchen eure Köpfe? Ist noch okay? Vielleicht lese ich euch was vor zur Auflockerung. Manche Dinge sind schwer zu verstehen. Wisst ihr was? Manche Dinge in diesem Leben sind sehr kompliziert. Hier ist ein Brief an den Pfarrer mit einer Bitte um ein seelsorgerliches Gespräch. Ich habe schon irgendwann mal vorgelesen, aber es ist cool. Sehr geehrter Herr Pfarrer, ich habe eine Witwe geheiratet mit einer 20-jährigen Tochter. Diese hat an meinen Vater geheiratet. Mein Vater wurde also mein Schwiegersohn, meine Stieftochter, meine Mutter. Als meine Frau dann den Jungen kriegte, war das der Schwager meines Vaters und gleichzeitig mein Onkel, also der Bruder meiner Stiefmutter. Nun hat meine Stiefmutter, die ja zugleich meine Stieftochter ist, vorgestern ebenfalls einen Jungen bekommen und der ist nun sowohl mein Bruder als auch mein Enkel. Ich selbst aber bin der Mann meiner Frau und ihr Enkel, als Sohn ihres Schwiegersohnes. Meine Frau ist meine Großmutter, als Mutter meiner Stiefmutter. Und da der Mann meiner Großmutter mein Großvater ist, bin ich nun mein eigener Großvater. Bitte, wann darf ich bei Ihnen vorbeikommen? Manchmal ist es schon schwer, Beziehungen in dieser Welt zu verstehen. Ha? Brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir den unendlichen Gott nicht fassen können. Aber das ist okay. Aber er offenbart sich uns als ein Gott, ein dreieiniger Gott. Warum ist es denn wichtig, an die Dreieinigkeit zu glauben? Warum nehmen wir uns so viel Zeit hier, zu zeigen, dass Jesus Gott ist? Warum ist es wichtig, dass wir es verstehen? Ich denke, es gibt mehrere Gründe, aber der wichtigste ist ganz sicher, wenn Jesus nicht Gott ist, kann er dich nicht retten. Weil ein Mensch, selbst wenn er ein guter Mensch ist, selbst wenn er ein perfekter Mensch ist, könnte vielleicht einen anderen retten, sein Leben für das Leben eines anderen einsetzen, aber er könnte nicht die Welt retten, nicht die ganze Menschheit. Und so, wenn Jesus nicht Gott wäre, könnte er dich nicht retten. Jesus ist Gott, der Mensch geworden ist. Und deswegen ist sein perfektes Leben und sein Tod am Kreuz, sein stellvertretender Tod am Kreuz für uns so viel wert, dass er die ganze Menschheit retten kann. Er ist unendlich viel wert. Er ist Gott, der Mensch wurde. Und so, wenn dein Jesus nicht Gott ist, dann kann er nichts für dich tun, dann kann er dich nicht retten. Es ist wichtig, dass wir uns nicht irgendwie unser eigenes Bild von Jesus zusammenschnitzen, sondern dass wir es annehmen, was er selbst von sich offenbart. Wir haben in diesen Versen hier noch eine zweite wichtige Lehre, die mit der Göttlichkeit von Jesus zusammenhängt. Ich habe schon angedeutet. In Vers 27 lesen wir, dass der Engel zu der Jungfrau Maria kommt. Und er kündigt ihr an, dass ihr Sohn der Messias sein wird, der Sohn Gottes, der Retter dieser Welt. Und dann sagt sie im Vers 34 zu dem Engel, wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß. Sie war noch mit keinem Mann intim zusammen gewesen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Weitere tiefe Wahrheit, abgefahrene Wahrheit zugegebenermaßen, aber die Bibel lehrt uns, dass Jesus keinen irdischen Vater hatte. Dass Jesus nicht von einem Mann gezeugt wurde, sondern von Gott. Boah, das ist abgefahren. Irgendwo so diese Vorstellungen, das ist Mythologie, diese Vorstellungen, wie es die alten Griechen hatten, dass die Götter Sex hatten mit den Menschenfrauen und dann irgendwie so Halbgott-Menschwesen entstanden sind. Hey, das ist unvorstellbar, das ist gotteslästerlich, so eine Vorstellung. Das ist auch ein Vorwurf, den unsere muslimischen Freunde, uns Christen immer wieder machen. Aber es ist falsch. Ist unbegründet. Lest mal genau. Steht hier nirgendwo, dass Jesus durch einen sexuellen Akt gezeugt wurde, oder? Im Gegenteil eigentlich, genau das Gegenteil. Maria sagt, hä? Wie wird es geschehen? Seht ihr, sie hat es auch nicht kapiert. Wie wird es geschehen? Und die Antwort des Engels war, es wird nicht natürlich geschehen, sondern es wird übernatürlich geschehen. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Ist eine geistliche Aktivität, nicht eine leibliche Aktivität. Schlag mit mir auf Matthäus 1, Vers 18. Matthäus 1, Vers 18. Josef hatte so ein bisschen ein Problem, als seine Frau sozusagen ohne menschliche Hilfe schwanger wurde. Hat er das nicht wirklich abgenommen? Können sie ihm nicht übel nehmen. Und deswegen muss ein Engel zu ihm kommen und ihn ein bisschen aufklären. Das ist die Stelle hier in Matthäus 1. Und da lesen wir ab Vers 18. Lass den Finger da übrigens drin, wir kommen später nochmal an die Stelle zurück. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Gedacht, sie ist fremdgegangen, hat diese Verlobung gebrochen. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, hat der Engel gesagt. Das erinnert uns an die Herrlichkeit Gottes. Als er sein Volk beschattet hat in der Wolkensäule, in der Feuersäule. Ich habe unlängst gelesen in Hebräer 9, dass die Herrlichkeit Gottes den Versöhnungsdeckel oder den Sühnedeckel im Allerheiligsten überschattet. Das ist das Bild, was Gott uns hier gibt. Die Herrlichkeit Gottes, Gottes Gegenwart, Gottes allmächtige Gegenwart durch seinen Heiligen Geist hat Maria überschattet. Der Engel sagt zu Josef, dass in ihr gezeugt ist von dem Heiligen Geist. Gott ist der Vater. Viele Menschen haben ein Problem damit. Es gibt viele, die machen sich lustig über die Jungfrauengeburt. Die sagen, hey, das ist doch unmöglich. So etwas haben wir noch nie erlebt. Und das ist richtig. Menschlich gesehen ist es unmöglich. Und wir haben es noch nie erlebt. Es ist nur einmal passiert. Nie vorher und nie mehr danach. Aber es ist einmal passiert. Und es ist menschlich unmöglich, aber wir wissen, für Gott ist nichts unmöglich. Er hat das ganze Universum, alles was existiert, durch ein einfaches Wort in Existenz gesprochen. Denkt ihr, er kann dann eine junge Frau schwanger machen? Durch dasselbe machtvolle Wort? Wenn ich den ersten Vers der Bibel glauben kann, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, dann ist Jungfrauengeburt Jesu für mich überhaupt kein Problem mehr. Für Gott ist nichts unmöglich. Warum glaube ich dran? Wieder, weil Gott es sagt. Weil Gott es uns sagt in seinem Wort. Und du kannst wieder sagen, nee, ich glaube es nicht, aber du kannst nicht sagen, Gottes Wort, die Bibel, lehrt es nicht. Wir haben diese ganzen Verse gelesen. Sie sind eindeutig, glaube ich. Und Gott sagt es nicht nur im Neuen Testament, sondern er hat es von Anfang an im Alten Testament angedeutet. Jungfrauengeburt Jesu. Vom Anfang im Alten Testament, 1. Mose 3, gleich nach dem Sündenfall. Da sagt Gott zu Satan, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Das ist interessant. Normalerweise denken wir, dass der Same von dem Mann kommt. Und so bezeichnet es die Bibel normalerweise auch. Nicht von der Frau. Jesaja 7, Vers 14. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel, Gott mit uns, nennen. Und in Matthäus 1 bestätigt uns der Herr, dass er Jesaja, der Prophet Jesaja hier im Alten Testament über Jesus spricht. Da sagt der Engel zu Josef, ihr könnt doch mal mitlesen, ab Vers 20, dass in ihr gezeugt ist von dem Heiligen Geist. Vers 21, und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Jahwe ist Errettung oder Jahwe ist Rettung, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Vers 22, dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden oder schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte und er nannte seinen Namen Jesus. Er erkannte sie nicht, das ist eine schöne Beschreibung, dass er keinen Sex mit ihr hatte. Eigentlich ein schönes Wort, was die Bibel verwendet, oder? Den Ehepartner erkennen. Tolles Wort, aber Josef erkannte sie nicht, bis Jesus geboren war. Und dann hatten sie noch ein paar weitere Kinder. Aber Gottes Wort bezeugt uns, dass Jesus, der Sohn Gottes, von einer Jungfrau geboren ist. Und du kannst wieder fragen, ja, warum ist denn das so wichtig? Warum machst du da so viel Trara da drum? Warum ist das so eine große Sache? Es ist wieder dieselbe Sache. Wenn Jesus auf normale Art durch einen natürlichen Akt empfangen wurde, dann wäre er nicht Gott. Dann wäre er nicht sündenlos. Und wenn Jesus nicht Gott ist, dann könnte er uns nicht retten. Na, könnte nicht einer für alle sterben. Und ein Sünder könnte uns nicht retten. Der müsste sich selber retten, was er auch nicht kann. Es braucht einen Sündenlosen. Und Jesu Erlösungswerk bestand darin, dass er, der Sündenlose, den Platz des Sünders eingenommen hat. Und unsere Schuld, unsere Sünden sind in ihm gerichtet worden. Er, der selbst sündenlos war. So dass uns Sündern sein perfektes, heiliges, vollkommenes Leben zugerechnet werden kann im Gegenzug. Und auch das ist im Alten Testament wunderbar illustriert. Wir haben so eine richtige Vorschau darauf. Ganzen Opfer im Alten Testament ist dieses Bild. Ein stellvertretendes Opfer, ein unschuldiges Tier stirbt für den schuldigen Sünder. Und was wichtig war bei diesen Opfern war, dass dieses Tier makellos sein musste. Musste perfekt sein. Ein unperfektes Vieh konnte nicht retten. Das ist ein machtvolles Bild hier. Und diese Opfertiere wurden untersucht von dem Priester. Nicht der Anbetende wurde untersucht. Der war ein Sünder. Das wissen wir, dass der nicht würdig ist, zu Gott zu kommen. Aber das Opfer wurde untersucht. Und es musste makellos sein, es musste perfekt sein. Ein Bild auf Jesus hin. Jesus ist das Lamm Gottes. Johannes der Täufer hat gesagt, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Er wurde geprüft. Er wurde untersucht. Pilatus hat gesagt, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Und dann war er das Opfer am Kreuz für unsere Schuld. Das perfekte Opfer, das sündenlose Opfer. Deswegen kann er uns retten. 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also wenn Jesus ein ganz normaler Mensch war, wenn Jesus ein Sünder war, dann könnte er nicht mal sich selbst retten. Geschweige denn uns. Denn seit dem Sündenfall der ersten Menschen wird jeder einzelne von uns als Sünder geboren. Das ist unsere Natur. Wir sündigen, weil wir Sünder sind. Wir werden nicht erst zu Sündern, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Das ist unsere Natur. Das, was dann passiert in unserem Leben, ist schlicht und einfach die natürliche Konsequenz von unserer Natur eben. 1. Mose 5, Vers 1. An dem Tag, als Gott Adam schuf, machte er ihn gottähnlich. Als Person, aber auch gottähnlich in seiner Heiligkeit. Wir könnten sagen, Adam war ein tolles Abbild von Gott. Im Bild Gottes. Und dann kam der Sündenfall. Und es hat die ganze Schöpfung verändert. Auch uns Menschen. Und deswegen sind wir von Natur an Sünder. Wir haben diese gefallene, sündige Natur von Adam geerbt. Hat uns weitergegeben. Epheser 4, Vers 18, da heißt es, sie sind verfinstert am Verstand. Fremd dem Leben Gottes. Das ist unser natürlicher Zustand. Wir sind fremd dem Leben Gottes. Wir sind geistlich tot. Wenn wir im 1. Mose 5 weiterlesen, heißt es da über Adam, Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn, ihm ähnlich, nach seinem Bild und gab ihm den Namen Seth. Seht, das ist unser Problem. Wenn wir geboren werden, sind wir nicht mehr Gott ähnlich, wir sind Adam ähnlich, ihm ähnlich, in seinem gefallenen Zustand. Und so, wenn Jesus ein Nachkomme Adams gewesen wäre, hätte er seine Natur geerbt, seine Natur gehabt. Und er wäre genauso entfremdet gewesen von dem Vater wie wir. Er wäre ein Sünder gewesen und er könnte uns nicht retten, er könnte nicht mal sich selbst retten. Er könnte nichts für uns tun. Er hätte uns nichts anzubieten. Und wiederum, wenn dein Jesus nicht von einer Jungfrau geboren wurde, dann ist er nicht Gott. Dann kann er dich nicht retten. Dann ist er nicht mehr als irgendein anderer Märtyrer in dieser Geschichte. Alte Testament ist ganz klar, dass nur ein vollkommenes, sündenloses Opferlamm Menschen retten konnte aus der Trennung von Gott. Schlagt auf mit mir Römerbrief Kapitel 5. Seid ihr noch da? Ja? Gut, das sind tiefe Dinge. Ich versuche es so einfach wie möglich zu beschreiben, aber das sind ganz tiefe theologische Wahrheiten. Ich verwende absichtlich nicht das Wort Erbsünde oder solche Dinge. Aber ich möchte, dass ihr das Konzept versteht. Römer 5, Abvers 12. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil alle gesündigt haben. Vers 15. Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen Jesus Christus gegen die vielen überreich geworden. Und mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führte von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit. Also einer hat viele ungerecht gemacht, aber jetzt Jesus, der eine macht viele gerecht. Vers 17, denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Es ist wichtig, dass Jesus gerecht war, dass er sündenlos war. Durch die eine Gerechtigkeit kam es für alle Menschen zur Rechtfertigung. Konnten wir gerecht gesprochen werden vor Gott. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. 1. Korinther 15, da lesen wir noch weiter, denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle starben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Wir Menschen sind geschaffen für eine Beziehung mit Gott. Wir sind eigentlich geschaffen, Gefäße zu sein für Gott, für sein Leben in uns. Und Adam war das. Er war bewohnt von Gott. Er war ein Bild von seiner Heiligkeit. Aber dann nach dem Sündenfall war Adam nicht mehr bewohnt von Gott, sondern er war getrennt von Gott. Er war geistlich tot. Das ist, was wir meinen, wenn wir sagen, jemand ist geistlich tot. Trennung von Gott. Er war nicht mehr bewohnt von Gott, sondern er war bewohnt von Sünde. Und das gilt für alle Menschen seit Adam. Wir sind Kinder Adams. Die Bibel sagt, wir sind in Adam, geistlich gesprochen. Könnt ihr euch vorstellen, da ist Adam, wir sind da alle drin. So wie der Müsli-Riegel, den ich heute gegessen habe, in mir ist. Und ihr könnt ihn nicht sehen. Gott sei Dank, wäre kein schöner Anblick. Wir sind in Adam natürlich. Das ist, was wir sind. Wir sind gefallen, wir sind Sünder. Aber Jesus Christus wurde auf wunderbare Art und Weise empfangen durch den Heiligen Geist in Marias Mutterleib. Und deswegen war er nicht bewohnt von Sünde, sondern er war bewohnt von Gott. Er war kein Sohn Adams. Und deswegen war er wieder ein perfektes Abbild von Gott. Perfektes Bild vom Vater in seiner Natur, seinem Charakter, von seinem Leben. Gott, der Vater, hat gesagt, als Jesus getauft wurde, dieser ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Wohlgefallen gefunden. Er gefällt mir, ihn kann ich annehmen. Und die Bibel sagt uns, wenn wir Jesus Christus annehmen als unser Opferlamm, als unseren Retter, wenn wir ihn einladen, in unser Leben zu kommen, werden wir versetzt von Adam, dem Sünder, in Jesus, den Gerechten. Und jetzt sind wir in Jesus. So wie mein Müsli-Riegel in mir ist und ihr könnt ihn nicht sehen. Wir sind von Adam, den Sünder, versetzt in Jesus. Wir sind bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Das, was der Vater sieht. Deswegen nennt die Bibel uns Heilige, nicht länger Sünder. Ja, wir sündigen noch dann und wann, aber wir sind Heilige. Wir haben eine neue Natur bekommen. Wir sind annehmbar für Gott. Wir können Gemeinschaft mit ihm genießen. Und wir sind nicht länger tot. Wir sind geistlich auferstanden von den Toten. Wir sind geistlich geboren. Wir haben sein Leben. Wir sind bewohnt von Gott durch den Heiligen Geist, der unser Leben verändert und der uns Jesus ähnlich macht. Und wir dürfen wieder mehr und mehr ein Abbild von Gott sein, wieder in dieser Welt. Wie kann das geschehen? In unserem Leben. Lass uns das praktisch machen jetzt. Was heißt das für uns persönlich? Wie kann das geschehen in unserem Leben? Wie können wir schwanger werden mit Jesus? Wie kann Jesus in uns geboren werden? Und ich denke, wir haben hier ein wunderbares Bild in Maria. Lass uns zurückgehen in Lukas Kapitel 1. Wir können Jesus empfangen, genauso wie Maria ihn empfangen hat. Seht hier, es begann mit Gottes Wort, mit der Verheißung Gottes, mit einer abgefahrenen Verheißung, die menschlich nicht verstehbar ist und menschlich nicht erklärbar ist. Du wirst schwanger werden ohne menschliche Hilfe. Gott wird es tun. Okay? Also wir haben Wort Gottes, Verheißung Gottes. Und das ist, was wir haben in unserem Leben. Wir haben Gottes Wort hier. Ich lese euch eine Verheißung vor, die wir haben. Johannes 3, ihr kennt die alle. Da sagt Jesus, der Sohn des Menschen muss gekreuzigt werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Das ist eine Verheißung. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Der aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist die Verheißung Gottes. Wer sich durch Glauben mit Jesus Christus verbindet, wer sein Vertrauen auf Jesu Erlösungswerk am Kreuz für uns setzt und darauf allein vertraut, wer annimmt und darauf vertraut, dass das Werk Jesu Vergebung bringt für seine persönliche Schuld, der wird gerettet werden. Das ist Gottes Verheißung. Der wird gerettet werden. Deine Schuld wird Jesus zugerechnet, sein perfektes Leben dir zugerechnet und du wirst aus Adam, schwupp, versetzt werden in Jesus Christus. Und du wirst geistlich geboren werden. Und Gott selbst, der dreieinige Gott, wird durch die Person des Heiligen Geistes in deinem Herzen Wohnung nehmen, dich bewohnen, eins werden mit dir in einem gewissen Sinn. Und in dir wird Jesus empfangen. Gott wird geboren sozusagen in dir, wenn wir das Bild verwenden wollen. Er nimmt Wohnung in dir. Das ist die Verheißung von Gott, die wir haben. Okay? Das ist sein Wort an dich. Das ist eine Verheißung. Zweite, was wir hier sehen, in Maria ist der persönliche Glaube an die Verheißung. Sie nimmt diese Verheißung an, die von Gott kommt. Sie setzt ihr Vertrauen darauf. Wenn ich dir einen Scheck schreibe und ausstelle und ich gebe ihn dir, hast du potenziell alles in deiner Hand. Aber es wird erst wirksam, wenn du den unterschreibst und einlöst. Wenn ich dir ein Geschenk zustelle, dann wird das Geschenk erst wirksam für dich, wenn du es auspackst, sonst hast du nichts davon, oder? Und genauso ist es auch geistlich. Maria sagt in Vers 38, Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Wort. Setz dir Vertrauen auf Gottes Wort. Und der Herr ist gut. Der Herr weiß, wie abgefahren die Geschichte ist, und er ermutigt sie ein bisschen und sagt, hey Maria, Elisabeth, deine Verwandte, die alte Schachtel, die überhaupt keine Kinder mehr kriegen kann, auch sie ist auf wunderbare Art und Weise schwanger geworden. Gott kann das Übernatürliche tun. Und er sagt, kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Und Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Ich bin die Sklavin des Herrn. Wörtlich. Es geschehe mir nach deinem Wort. Maria hat sich Gott völlig anvertraut und sich ihm völlig zur Verfügung gestellt. Also wie werden wir gerettet? Durch Glauben, durch Vertrauen auf das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist kann dann drittens Jesus in uns geboren werden. Und das passiert bei unserer geistlichen Geburt, wenn wir uns Jesus anvertrauen. Das passiert in diesem Prozess der Heiligung, wo wir Jesus ähnlicher werden. Selbe Prozess, selbe Prinzip. Wir haben die Verheißung Gottes, wir haben Gottes Wort. Und Jesus, Gott lädt uns ein, dass wir es im Glauben annehmen und sagen, ja, mir geschehe nach deinem Willen. Und dann wird Jesus in uns geboren. Es ist sein Werk. Francis Schaeffer hat das Ganze mal aktive Passivität genannt. Maria konnte nicht ohne Gottes Hilfe Jesus in diese Welt setzen. Das ist unmöglich. Genauso für uns. Wir können nicht ohne Gottes Hilfe Jesus in diese Welt setzen. Das ist unmöglich. In diesem Sinne war sie passiv. Gott musste das Werk tun. Aber es war eine aktive Passivität. Sie hat sich Gott hingegeben. Hat gesagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Aktiver Glaube. Aktiv Gott zur Verfügung stellen. Aktiv sich ihm anvertrauen. Das ist, was passiert in unserer Errettung, wenn wir sagen, Jesus, rette mich. Ich bin ein Sünder, komm in mein Leben, rette mich. Ich vertraue mich dir an, ich glaube, dass du für meine persönliche Schuld gestorben bist. Und ich setze mein Vertrauen darauf allein. Komm in mein Leben, gib mir dein ewiges Leben. Er schenkt uns die Wiedergeburt. Aber wir müssen die Tür aufmachen und sagen, ja, es geschehe mir nach deinem Wort. Ha, Fredo, jetzt bist du aufgewacht, ja? Und genauso ist es auch in diesem Prozess der Heiligung. Diese Verheißungen, die Gott uns gibt. Wenn Gott uns auffordert, zum Beispiel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mama mia. Wie kann man das tun? Ich liebe mich selbst viel zu viel. Liebe deinen Nächsten. Ah, oh Mann, meine Frau, die bringt mich auf die Palme. Und ich kann ihn nicht so lieben. Aber Jesus, du kannst. Jesus, ich habe keine Liebe für die Person, aber du bist gestorben für die Person. Du liebst sie. Und ich weiß, wenn du mir ein Gebot gibst, dann ist auch eine Verheißung drin, dass du mich zurüsten wirst. Jesus, hier bin ich. Siehe dein Sklave, dein Knecht, deine Magd. Und geschehe nach deinem Wort. Jesus, lieb du dieses Ekel durch mich. Und Jesus, tu das. Und sein Leben wird sichtbar. Jesus wird sichtbar geboren. Sichtbar empfangen in unserem Leben. Also, mir geschehe nach deinem Willen. Ich vertraue dir, ich setze einen Gehorsamschritt. Und wir erfahren Gottes Kraft. Ich kann diesem Typen nicht vergeben. Der hat mich so sehr verletzt. Ich hasse den. Ich kann nicht. Aber Jesus, du möchtest, dass ich vergebe. Jesus, ich glaube, du kannst vergeben.
Jesus, hier bin ich. Mir geschehe nach deinem Wort. Und Jesus, ich setze einen Gehorsamschritt. Ich gehe auf die Person zu, aber du musst mir die Kraft dafür geben. Du musst mich zurüsten. Du musst es durch mich tun. Aber ich will gehorsam sein. Mir geschehe nach deinem Wort. Und du erfährst Gottes Kraft in der Situation. 100%. Ich weiß, aus eigener Erfahrung. Ah, Jesus, ich kann dieser Versuchung nicht widerstehen. Oh. Aber Jesus, du kannst es. Ich weiß es. Ich habe dein Evangelium gelesen, als du versucht wurdest. Kannte alle Versuchungen wie wir, aber ohne Sünde. Jesus, du kannst widerstehen. Jesus, tust du durch mich. Ich möchte gehorsam sein. Ich möchte diesen gehorsamen Schritt setzen. Ich möchte Nein sagen zu dem, aber Jesus, du musst mir die Kraft geben. Ich weiß, ich kann nicht auf mich vertrauen. Du musst es tun. Aber mir geschehe nach deinem Wort. Dein Wille geschehe. Und wir erfahren Gottes Kraft. Gott, ich habe nicht die Kraft, dieser Person von dir zu erzählen. Ich bin ein Schisser. Ich habe Menschenfurcht. Aber Jesus, auf dein Wort. Ich weiß, du möchtest alle Menschen retten. Auf dein Wort mache ich den Mund auf und vertraue dir. Ich setze einen Glaubensschritt. Mir geschehe nach deinem Wort. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Aber ich vertraue nicht auf mich selbst, ich vertraue auf dich. Und Gott wird in dir geboren. Du erfährst, wie Jesus dir Gedanken in den Kopf gibt, die richtigen Worte in diesem Gespräch. Wie er dir plötzlich Freimut schenkt, zu reden. Und sein Leben wird geboren in dir. Das müssen wir machen, Moment für Moment. Erstens sein Wort annehmen und gehorsam sein, seinen Willen gehorchen. Es braucht volle Hingabe, sonst funktioniert das nicht. Das Zweite ist, dass wir ihm völlig vertrauen. Nicht auf uns selbst, aber auf ihn. Darauf vertrauen, dass er das tun kann, was ich nicht tun kann. Und das Dritte ist ein Schritt im Glauben. Das ist das Aktive dran. Aktiver Glaube. Ich muss den Glauben aktivieren. Ich erfahre Gottes Kraft nicht, wenn ich im Bett liegen bleibe, oder? Und sage, Jesus, stärke mich. Wenn du mich heute stärkst, dann werde ich aufstehen und werde deinen Willen tun. Das wird nie passieren. Du musst sagen, Jesus, ich vertraue dir. Im Vertrauen auf dein Wort steige ich aus diesem Bett. Und dann erfahrst du Gottes Kraft. Das ist, was es bedeutet, nach dem Geist zu wandeln, wie die Bibel das sagt, und nicht nach dem Fleisch. Und wenn wir so leben, dann werden wir Jesus erfahren. Und Jesus wird übernatürlich, das ist ein übermenschlicher Akt, in uns geboren werden. Durch Gottes Werken. Und Gott wird sichtbar in unserem Leib, so wie er vor 2000 Jahren sichtbar war, in Jesu irdischem Leib. Gott, der Mensch wurde. Und wir werden wieder ein sichtbares Bild von ihm sein und nicht von dem hässlichen alten Adam. Und das ist eine wunderbare Sache. Dann kann Gott handeln. Dann kann Gott sein Leben ausleben durch uns. Und wisst ihr was? Wir müssen das praktisch umsetzen. Das ist die Hausaufgabe für uns alle. Für die nächste Woche und für den Rest unseres Lebens. Zu lernen, das umzusetzen. Diese drei Schritte. Dein Wort. Völlige Hingabe. Ich vertraue mich dir völlig an. Völliger Gehorsam. Völliges Vertrauen. Schritte im Glauben. Im Vertrauen auf Gottes Verheißung. Ich lese euch zum Abschluss ein Zitat von Ian Thomas vor. Schreibt, Gott ähnlich sein ist nicht das Resultat deiner Fähigkeit, Gott nachzuahmen, sondern die Konsequenz seiner Fähigkeit, sein Leben in dir zu reproduzieren. Nicht Selbstgerechtigkeit, sondern Christusgerechtigkeit. Es ist nicht Inaktivität, sondern es ist Jesu-Aktivität. Gut, was? Das ist kurz zusammengefasst. Und deswegen ist es wichtig, dass Jesus der ist, der behauptet hat zu sein. Wenn Jesus nicht Gott war, wenn Jesus eine natürliche Geburt hatte oder eine natürliche Empfängnis hatte, war er natürlich geboren, dann alles, was Jesus für uns
sein könnte, wäre ein menschliches Vorbild. Aber das wäre dann alles, was uns bliebe. Ihn nachzuahmen, irgendwie aus eigener Kraft. Selbstreformation vielleicht. Aber weil Jesus von einer Jungfrau empfangen wurde und weil Jesus Gott war, weil er der ist, der er ist, können wir Gottes übernatürliches Auferstehungsleben erfahren in unserem Leben. Und das ist wunderbar. Das ist echte Lebensqualität. Und das ist der Unterschied zwischen menschlicher, religiöser Selbstgerechtigkeit, Gesetzlichkeit, Selbstreformation und einer lebendigen Gemeinschaft und Zusammenarbeit mit dem lebendigen Gott, der in uns wohnt. Ist der Unterschied zwischen meinem Leben und seinem Leben durch mich. Und Leute, wenn ich ehrlich bin, mir gefällt sein Leben so viel besser als mein Leben, was ich produzieren kann aus mir selbst, aus eigener Kraft. Alles klar? Aktive Passivität. Lass es uns umsetzen. Nächste Woche. Lass uns um Gottes Segen bitten, um seine Zurüstung dafür. Herr, wir danken dir für diese tiefen Wahrheiten, die wir nie völlig erfassen können. Aber Jesus, wir wollen uns auf dich einlassen. Und Jesus, wir wünschen uns, dass du geboren wirst in uns, dass du sichtbar wirst, dein Leben in uns. Ich danke dir, Jesus, dass wir nicht mehr in Adam sein müssen, sondern dass wir in dir sein dürfen. Und dass wir in unserer Stellung vor Gott schon Heilige sind und perfekt und rein. Der Vater sieht uns in dir. Und ich danke dir für die Wahrheit, dass als wir dich angenommen haben und eingeladen haben in unser Leben, dass da wirklich was passiert ist. Dass wir nicht mehr dieselben Menschen sind, die wir vor unserer Bekehrung waren, sondern dass wir von dir bewohnt sind. Dass wir wirklich eine neue Natur bekommen haben. Und Jesus, dass du jetzt dein Leben durch uns leben willst, durch unseren Leib, so wie du es vor 2000 Jahren durch deinen Leib getan hast. Wenn wir uns dir zur Verfügung stellen und wenn wir deine Verheißung ergreifen und sagen, ja, ich will das, ich will gehorsam sein, ich gebe mich hin und ich vertraue auf deine Kraft, dein Leben in mir. Das ist siegreiches Leben. Christus in mir ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und das wünschen wir uns Gott. Und ich bitte dich, Herr, dass diese Wahrheiten von da oben in unser Herz sinken. Und dass du uns lehrst, es konkret, praktisch umzusetzen in unserem Leben. Führ uns weiter, Herr, in dieses Leben mit dir. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.